Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie prägt KI unsere Wissenswelt? Wir nehmen diese Folge live in der Woche der KI in Lübeck auf und befinden uns im schönen Übergangshaus. Falls es, liebe Hörerinnen und Hörer, mal lauter werden sollte, stellen Sie sich vor, dass Sie mit uns in einem ehemaligen Karstadt-Gebäude sitzen, das mittlerweile ein Lern-, Fortbildungs- und Aufenthaltsort geworden ist, in Orange und Pink. Ich freue mich sehr über meine Gäste heute. Dabei sind Chris Kultkepp, technische Leiterin des elektronischen Studios an der Musikhochschule Lübeck. Hallo Chris.
Hallo.
Dann haben wir Roman Spendler dabei. Er ist Startup-Coach, Projektverantwortlicher KI in der Verwaltung an der Universität zu Lübeck und Unternehmer.
Hallo. Hallo.
Und Sebastian Hobart ist dabei. Er ist Professor für KI und Bildung an der TH Lübeck.
Hallo.
Ja, zu Beginn würde ich euch gerne fragen oder von euch wissen, was war denn euer KI-Aha-Moment? Roman kann da, glaube ich, ganz gut drauf antworten, oder?
Ja, ich hatte im August 22 die Gelegenheit, als Universitätsangehöriger einen Beta-Zugang bei ChatGPT zu bekommen. Und dann saß ich davor, habe das erste Mal für mich genutzt. Das war ja so großartig angekündigt und habe dann die Schulter gezuckt und habe gesagt, okay, kein tolles Ergebnis. Woran lag das? Ich habe das genutzt wie eine Suchmaschine, weil eine andere Umgangsweise kannten wir ja nicht. Also es war ja noch nicht, Prompten gab es als Begriff, aber man wusste ja keiner, wie es geht und warum man es braucht. Und dann habe ich das wieder zugeklappt und erstmal nicht mehr angerührt, weil ich fand es unspannend. Und dann kam eine Professorin aus Kiel, Doris Wessels, und mit der hatte ich einen Online-Termin und dann hat sie gesagt, Roman, ich habe mal was ausprobiert mit ChatGPT und hat gesagt, ChatGPT, gib mir mal 10 Geschäftsmodelle aus dem Bereich Tourismus und kombiniere die mit Blockchain. Und dann kamen 10 Ergebnisse raus, 6 waren völlig unbrauchbar, 3 waren so mittelmäßig und 1 war gut. Und dann hat sie gesagt, im nächsten Schritt, dann nimm mal das gute Beispiel, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, und fülle mir dafür die Business Model Canvas von Alexander Osterwalder aus. Das ist ein Framework, in dem man ein Geschäftsmodell auf einer Seite abbilden kann und sofort einen Überblick hat. Und dann hat das Ding angefangen, das auszufüllen. Und spätestens da war ich überzeugt, hier passiert was Großes.
Sebastian?
Ja. Ich denke, mein KI-Aha-Moment war, als durch die Verfügbarkeit von ChatGPT plötzlich KI für eine große Anzahl von Menschen zugänglich war. Auch wenn es in der Forschung seit vielen, vielen Jahren KI ein wichtiges Thema ist, so war es doch für die Allgemeinheit, glaube ich, oft wenig begreifbar, wenig praktisch nutzbar. Und durch die Verfügbarkeit von ChatGPT konnte plötzlich jeder bzw. jede mit KI arbeiten, insbesondere weil man eben eine Art der Nutzungsinteraktion per natürlicher Sprache hat. Also ich kann einfach eine Frage reinschreiben und ich bekomme eine Antwort, ähnlich wie sie auch vielleicht ein Mensch geben könnte, mit diversen Herausforderungen wie der Antwortqualität, die Roman ja auch gerade schon angesprochen hat. Aber prinzipiell hatten wir eben jetzt die Möglichkeit, natürliche Sprache als Antwort zu bekommen in einer vergleichsweise hohen Qualität, wie wir es vorher in der Form eigentlich nicht kannten. Und ich denke, das war für mich so eine Art Durchbruch, den man hatte, dass die Allgemeinheit sich entsprechend für KI plötzlich interessiert. Zwar vielleicht nicht zwingend für KI im Allgemeinen, sondern ganz spezifisch mit Large Language Model, also sprachbasierten KI-Systemen, wie sie heute ja, glaube ich, für viele zum Alltag in gewisser Weise schon dazugehören.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Chris, gibt es bei dir so einen Moment oder?
Ja, gute Frage. Also ich habe so 2 Bücher, die ich gelesen habe und das war also quasi vor ich in dem KI-Welt quasi reingesprungen bin. Ne? Einer war Dr. Choi Bulwanwini und ihr Buch Unmasking AI. Und die andere ist die Arbeit von Hita Steyer und ihre Idee, sie arbeitet mit Video- und Filmmaking und sie spricht über KI-Fotos wie mean, also so böse Fotos quasi. Und das fand ich ganz interessant, also diese Theorie also von mean, also nicht nur böse, sondern auch, wie heißt das, average, so mittel. Auch bewusst, genau. Und diese Arbeit von Dr. Joy Bulanvini ist halt auch sehr interessant, weil sie spricht über, also wie das Data produziert ist, oder diese Learning Algorithms und wie quasi Diskriminierung da reingebaut ist. Und ich denke, das ist quasi für mich als so eine sehr langsame Aha-Moment zu dem sozialen Bereich von KI, genau.
Okay. Ja, der soziale Bereich, der spielt ja auch beim Lernen eine sehr große Rolle. Ich würde jetzt gerne von euch wissen, um euch besser kennenzulernen, in welchem Gebiet ihr arbeitet, was habt ihr in eurem Alltag mit KI zu tun? Roman, vielleicht kannst du einmal anfangen. Was hast du für Projekte, wie beschäftigst du dich in deinem Beruf sozusagen damit?
Da habe ich verschiedene Rollen. Einmal als Startup-Coach mit den Startups gemeinsam nutzen wir KI sehr, sehr intensiv und können so den Vorgang der Gründung beschleunigen, weil wir sehr viel schneller zu besseren Erkenntnissen kommen. Das ist so der eine Bereich, den ich täglich mache. Und der andere ist, ich durfte im Januar an der Uni, haben wir Workshops gemacht zum Thema Einführung von KI in der Verwaltung. Und da waren wir überwältigt von dem Zuspruch. Wir hatten 150 Menschen angeschrieben und 62 haben teilgenommen an dem Workshop. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das Interesse so groß ist, dann müssen wir Schritt 2 und 3 auch haben, sonst geht es ja nicht weiter. Und dann haben wir mit den Prompt Engineering gemacht. In einem Workshop und einem weiteren schmerzhafte Arbeitsprozesse haben wir den genannt, weil wir einfach wissen wollten, okay, wo kann denn KI über jetzt den einfachen Nutzen, den jeder auf dem Handy hat, wirklich produktiv im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Und das Projekt ist im Oktober in Anführungsstrichen ausgelaufen, weil wir da im Anschluss an die Workshops gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht gut organisieren, dann landen alle Fragen zu dem Thema bei Roman Spendler und das würde meinen Job komplett aushebeln, das würde ich nicht leisten können. Und so haben wir dann 14 Personen aus der Verwaltung, verteilt auf die Abteilung, 10 Wochen lang ausgebildet zu KI-Facilitatoren. Also das sollen keine Fachexperten im Bereich KI sein, sondern die Schnittstelle zwischen Technik und Umsetzung. Und das haben wir so auf den Weg gebracht. Und ganz spannende Reise war das.
Und da geht es auch noch weiter?
Da geht es weiter.
Ja, sehr gut. Wie ist das bei euch?
Ja, ich beschäftige mich im Alltag sowohl in der Forschung als auch in der Lehre mit KI. Das heißt, in meiner Forschung beschäftige ich mich, ich glaube, seit 2018 mit dem Thema Chatbots, entwickelt seit 2018 Chatbots schwerpunktmäßig für den Bildungsbereich, insbesondere zur Unterstützung des Lehren und Lernens in Schulen, Hochschulen, aber auch in der Weiterbildung. Und dabei mache ich mir eben Gedanken, wie ich auch existierende KI-Technologie nutzbar machen kann, um tatsächlich Bildungsprozesse zu unterstützen. Das heißt, es geht mir insbesondere darum, wie wir tatsächlich praxisnah das Lehren oder auch das Lernen unterstützen können. Das können Chatbots sein, die individuell auf die Bedürfnisse von Studierenden beispielsweise eingehen, also individuelle Fragen beantworten können, vielleicht auch individualisierte Übungsaufgaben und Feedback bereitstellen können oder auch Lernprozesse in anderer Weise unterstützen können. In weiteren Punkten finde ich das Thema des individualisierten Lernens sehr praktisch, also wie man KI-Technologie auch abseits von Chatbots nutzen kann, um zum Beispiel individuelle Lernmaterialien erstellen zu können, die eben passgenau auf einzelne Personen abgestimmt sind. Das können individualisierte Videos sein, Texte, die erstellt werden oder eben verschiedene kleine Blöcke, also Lerncontent oder Lerninhalte, die eben gemeinsam zusammengefasst werden, nach abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse. Dazu gehört auch, dass man sich Lernprozesse an sich anschaut. Das heißt, dass man versucht zu analysieren, wie funktioniert das Lernen und in welchem Bereich hat eine Person beispielsweise schon vielleicht viel Wissen, während sie in anderem vielleicht noch weiteren Bedarf hat, nach weiterer Lernunterstützung. Genau, und in meiner Lehre an der TH Lübeck lehre ich unter anderem im Bachelor, in welchen Bereichen man KI in Unternehmen auch einsetzen kann. Das ist das Thema Use Cases von KI, aber auch konkret für die Informatik, wie KI-Anwendungen designt sein sollen und so weiter. Genau.
Ja, und bei dir, Chris?
Also ich bin Musikerin, ja. Und das heißt, ich arbeite ganz oft mit unterschiedlichen Maschinen. Mhm. Und ich denke, dieser KI-Teil kommt vielleicht hier dazu von dieser Ecke, dass ich, also ich beschäftige mich mit, also wie könnte ich eine, also wie kann ich zu den Maschinen nahe kommen? Ja. Vielleicht ist das meine Frage. Und ich denke, also ja. Es gibt natürlich sehr großer Unterschied, ob wir über AI reden, was an sich nicht eine Maschine ist. Ne? Aber wenn ich denke, also wenn ich mit unterschiedlichen Synthesizers spiele, dann ist das auch quasi so eine kreative Co-Agency. Also das ist nicht quasi eine Agency, also meine Gedanken. Also ich gehe nicht dahin und denke, okay, heute will ich sowas machen und das kommt genau so raus. Und ich denke, das wäre irgendwie interessant, okay, was wäre diese Creative Agency mit dem AI, was ich zusammen machen könnte. Und also so im Alltag natürlich benutze ich auch manchmal das AI-Tools, um etwas zu fragen oder so gucken, aber das natürlich produziert auch manchmal sehr interessante Lösungen, also das würde ich nicht als so immer wahr annehmen. Und ich denke, am Ende natürlich gibt es auch so ein bisschen Spiellust dazu, also mit dem Freeware-Technology, das wir gerade haben, dass wenn ich jetzt versuche, etwas Kreatives oder Poetisches von AI fragen und dann irgendwie, also das zu sehen, dass diese Tool an sich irgendwie ja poetisch wird, das finde ich sehr interessant und ich denke, das passiert gerade. Also ja, weiß das wahrscheinlich mehr von technischer Seite, aber genau darüber haben wir auch am Dienstag geredet, hier auch in der DLC oder Übergangshaus. Es gab ein Symposium, das heißt Artilex, und darüber, also in bei diesem Symposium haben wir ganz viel über diese poetische Ebene von KI geredet und darüber würde ich mehr wissen. Genau.
Also die KI so ein bisschen als Sparringspartner auch, ne?
Ja.
Und Anregungen, für Anregungen auch, ne?
Vielleicht so eine Trichter. das kommt ja immer ja dazu, also zumindest für mich. Also zum Beispiel diese Trichterfigur, auch von History her, also zum Beispiel in russischer Geschichte ist das, ich denke so, okay, irgendwie so ein bisschen so böse und, wie sagt man, so, also so wie ein Kind, aber andererseits weiß alles über alles, irgendwie durch andere Perspektive, oder, ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Fragen, die aufgemacht sind, aber noch nicht geantwortet.
Ich hätte gerne noch eine Frage an dich, Sebastian. Wie aufwendig ist es denn, ein Chatbot für die Lehre zu kreieren? Also kommt darauf an, wird die wahrscheinliche Antwort sein, aber sag mal, ist das sehr, sehr aufwendig? Braucht es da extreme Tiefe? Kann das unter Anleitung in Anführungsstrichen jeder machen, weil das gibt ja im Augenblick einen extremen Bedarf. und der wird ja nicht gedeckt. So.
Ja, meine Antwort wäre, es kommt darauf an. Und ich glaube, es kommt tatsächlich sehr stark darauf an, was das Ziel dahinter ist. Also es ist sehr einfach, wahrscheinlich in 10 Minuten kann man einen einfachen Chatbot erstellen, der angepasst ist auf Inhalt einer Lehrveranstaltung. Die Frage, die man sich meines Erachtens nach erst stellen sollte allerdings, wäre, was möchte ich eigentlich erreichen? Denn ich befinde mich in einem Lernsetting, also einem Szenario, wo ich bestimmte Lernziele habe. Ich möchte, dass meine Studierenden zum Beispiel bestimmte Kompetenzen erwerben, bestimmtes Wissen verinnerlichen. Und da, je nachdem, was meine konkreten Zielstellungen sind, kann es eben sehr unterschiedlich sein, was ich eigentlich genau für einen Chatbot haben möchte. Ein Chatbot zu erstellen, der auf Wissensfragen antworten kann, basierend auf meinen Vorlesungsinhalten, kann ich sehr schnell erstellen. Die Frage ist, ob mir dieser Chatbot für den Lernerfolg wirklich einen großen Mehrwert bietet. Die Frage ist viel eher, was möchte ich genau erreichen? Wenn ich an das Thema Programmieren lernen denke, hilft es mir weiter, wenn der Chatbot mir definieren kann, was bestimmte Begrifflichkeiten aus dem Thema der Programmierung sind? Oder hilft es mir weiter, wenn mir der Chatbot automatisch Lösungen liefern kann zu meinen Übungsaufgaben? Wahrscheinlich auch nicht, weil er dann mir einfach nur eine Arbeit abnimmt, aber ich lerne nicht. Wenn ich aber Programmieren lerne, also eine Fähigkeit, Algorithmen zu entwickeln und diese in lauffähige Programme zu überführen, dann ist es ganz wichtig, dass ich das selber tun kann. Ich muss also lernen, wie ist dieser Transformationsprozess von einer Problemlösung zu einem lauffähigen Programm. Das ist auch übertragbar auf viele andere Bereiche. Wenn ich zum Beispiel an Musik denke, hilft es mir, wenn ich einen Chatbot baue, der mir eine MP3-Datei generieren kann. Davon kann ich immer noch kein Instrument spielen. Das heißt, ich muss eigentlich in vielen Bereichen eher selber Kompetenzen erwerben, Fähigkeiten erlangen. Und die Frage ist, wie genau komme ich dahin und wie kann mich dabei ein Chatbot zum Beispiel unterstützen? Und dafür ist es, denke ich, wichtig, dass man ein gesamtes Konzept hat, in einer Lehrveranstaltung zum Beispiel, und ich mir Gedanken mache, wo möchte ich den Chatbot einsetzen, mit welchem Ziel und welche Art der Interaktion.
Und wie misst du den Fortschritt, also den Erfolg?
Genau, ich würde sagen, es kommt auch hier wieder sehr stark auf das Thema an. Als Beispiel, wenn ich an das Thema Programmieren lernen denke, kann man einfach am Ende zum Beispiel über Übungsaufgaben auch messen, ob eine Person in der Lage war, eine Aufgabe zu lösen oder in welchen Schritten, was sie vielleicht konnte und was sie vielleicht nicht konnte. Das wäre so eine Möglichkeit. Wenn ich an andere Bereiche denke, in der Statistik, in der ich auch eben Übungsaufgaben bearbeiten kann, und versuchen kann, diese zu lösen, kann ich auch sowas leichter messen. In anderen Bereichen, wenn ich an Deutschunterricht denke, da ist es wesentlich schwieriger, automatisiert zu messen, ob eine Person eine bestimmte Sachaufgabe gut bearbeitet hat. Auch dazu kann ich KI nutzen und ich kann versuchen, hier automatisiert zu erheben, ob eine Person einen Lernfortschritt hat. Aber auch dazu muss ich wieder genau wissen, was ist denn eigentlich der erwartete Lernerfolg, den die Lernenden erreichen sollten? Das heißt, ich glaube, technisch ist es erstmal einfach, einen einfachen Chatbot zu erstellen, aber es kommt eben sehr auf den Kontext drauf an. Das ist, glaube ich, so das Essentielle.
Aber ich finde das ein guter Punkt, dass um das KI quasi gut zu benutzen zu können, muss man ganz viel über die Bereiche wissen, wofür man das benutzt, aber wie könnte das quasi in den Massen gehen? Also ich muss auf diese Suno denken, also diese, und natürlich, also jede Musikerin, die ich weiß, sind einfach so, oh my God, also das ist irgendwie, also das macht keine Musik, also das ist, und also wir wissen das ja auch, weil das System nicht gut genug ist oder was auch immer. Aber der Hersteller von Suno sagt, okay, jetzt können wir alle Musikerinnen werden. Ich frage mich, also wie könnten wir das so verantwortlich benutzen, diese Tools, um das zu irgendwie vermeiden? Also weißt du, was ich meine?
Mit KI-Tools, in denen ich Musik erstellen kann, ich persönlich Musik erstellen, die ich selber nicht in dieser gleichen Qualität erstellen könnte. Als Musikerin oder Musiker kannst du das vermutlich ja wesentlich besser und auch einschätzen, ob das eine qualitativ hochwertige Musik ist oder nicht. Auch hier würde mir jetzt das Domänenwissen fehlen, um im Thema Musik konkret eine Antwort darauf zu geben.
Also genau, das muss nicht um Musik gehen, aber das war einfach so ein Beispiel oder so mit der Video-Production-Software, die, also es gibt diese Idee, dass was wir sehen, ist irgendwie wahr, ne? Und jetzt natürlich ist das nicht mehr der Fall, weil also irgendwie alles im Internet könnte also non-real sein quasi. Und also wir, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie nicht so eine gute Frage, aber wie könnten wir das erreichen, dass wir mit KI-Tools irgendwie so gut umgehen? Und also was du gesagt hast, das wäre genau der Fall.
Ja, ich glaube, dafür ist es einfach sehr wichtig, dass man KI-Kompetenzen aufbaut. Das Thema AI-Literacy, also dass man in der Allgemeinheit sich Gedanken macht, wie kann man damit umgehen, dass Inhalte KI generiert werden können? Wie kann ich hinterfragen, ist das denn ein realer Inhalt, der von einem Menschen erstellt wurde im Vergleich zu einer von einer KI? Dass ich vielleicht mir Gedanken mache, wie kann ich die Qualität von Inhalten beurteilen? Das sind alles Fähigkeiten, die wir alle im Alltag auch täglich machen, vielleicht nicht zwingend mit KI. Aber wenn wir einfach Medien konsumieren, Newsartikel lesen oder ähnliches, wir machen uns ja immer darüber implizit oft Gedanken über die Qualität davon. Und ich glaube, es wird natürlich jetzt wesentlich schwieriger, wenn Inhalte in einer sehr hohen Qualität, bildlich, als Video, als Text oder Musik oder ähnliches generiert werden können, die eben sehr, sehr nah an der menschlichen, als von Menschen erstellten Inhalten sind. Ich glaube, es ist erstmal eine Herausforderung, die ja für die Gesellschaft existiert.
Also bleibt, also neben der Einführung, das ist ja das eine, das erlebe ich auch in vielen Workshops, die ich an der Uni mache, mit Studierenden. Sie nutzen alle künstliche Intelligenz, aber kaum einer nutzt es gut und effizient und mit einem qualitativ hochwertigen Outcome oder so, sondern viele nutzen das generisch, iterieren, also stellen die Frage dann 5-mal hintereinander im Chat und sind dann mit der Antwort zufrieden. Wenn sie es von vornherein gut gepromptet hätten, würden sie beim ersten Mal schon ein sehr brauchbares Ergebnis erzielen. Das führt immer wieder zu Erkenntnissen bei den Studierenden, also bis hin zu Masterstudierenden im 9. Semester. Und ich finde, wenn ich jetzt mal meine Rolle wechsle und als Unternehmer sage, wen möchte ich als Arbeitnehmer denn zukünftig haben von den Hochschulen, also welche Eigenschaften muss er oder sie, der Absolvent, haben, dann würde ich KI-Kompetenz dazu zählen. Also das würde ich erwarten, dass die damit gut umgehen können.
Würdet ihr auch sagen, dass KI kritisches Denken fördert? Wenn wir jetzt mal vom Positiven ausgehen, wir nutzen alle KI und es läuft gut, fördert das kritisches Denken?
Ich denke, es ist ganz wichtig, sich zu Gedanken zu machen, wenn man KI nutzt, wie nutze ich das und wie kann ich das entsprechend auf eine Art und Weise nutzen, dass ich kritisch darüber nachdenke. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich kritisch reflektiert, welche Inhalte habe ich erstellt oder welche Inhalte hat jemand anderes erstellt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, prinzipiell denke ich nicht, dass die KI-Nutzung per se kritisches Denken fördert, sondern vielmehr, wir sollten wahrscheinlich uns Gedanken machen, wie wir in der Gesellschaft, im Bereich der Bildung, Personen dazu befähigen, dass sie kritisch hinterfragen, welche Inhalte sie erstellt haben, was daran vielleicht der eigene Anteil war. In diese Richtung würde ich eher denken.
Hast du das in deinen Workshops auch erlebt, Roman, dass da auch kritisch drüber nachgedacht wurde?
Es gab kritische Anmerkungen, es gibt viele Vorbehalte gegenüber KI. Und auf die Frage, ob das kritische Denken dadurch gefördert wird, ich würde mal die These wagen, dass die die Denkkompetenzen nicht zunehmen, weil ich mich immer mehr auf das Ergebnis verlasse, was mir die KI erzählt hat. Und ich habe einen hybriden Hintergrund und bin anders ausgebildet worden. Und ein paar Kompetenzen muss ich mir noch aneignen. Und ich bin gespannt, wo die Lehre, also Hochschullehre, auch Ausbildung in der Schule, wo das hingeht, wie man das zukünftig auf den Weg kriegt. Im Augenblick sind die Systeme und nicht die einzelnen Menschen, sondern eher die Systeme davon überfordert, weil sie viel, viel zu träge reagieren. So. Ich nehme das noch nicht regelmäßig in der Lehre, in der Ausbildung wahr.
Ich denke, dabei besteht einfach aktuell die Möglichkeit, gerade in der Bildung, dass ich irgendwie Aufgaben, die ich eigentlich selber bearbeiten sollte, damit ich meine Kompetenzen erweitere, dass ich eben sehr einfach eine auf den ersten Blick passende Antwort generieren kann. Das Problem dabei ist, dass das erstmal jeder oder jede machen kann. Innerhalb kürzester Zeit von wenigen Sekunden bekomme ich eine Antwort, die erstmal gut aussieht. Wenn ich aber etwas lernen möchte oder auch später für den Berufsalltag, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich vielleicht darauf aufbauen? Wie komme ich dahin, dass ich wesentlich bessere Ergebnisse, bessere Lösungen erarbeiten kann, basierend vielleicht auf einem ersten Schritt KI-generierten Antwort? Das heißt, um wirklich gut zu sein, ist es, glaube ich, aktuell gerade im Bildungsbereich vielleicht sogar herausfordernder als früher, weil erstmal wir sehr leicht einen gewissen Standard erreichen, eine Antwort, die auf den ersten Blick okay aussieht. Und um dann hervorzustechen, muss ich vielleicht wesentlich kritischer darüber reflektieren, wie gut ist die Antwort, was fehlt dabei, zu einer sehr guten Antwort zu kommen.
Ja. Ich hatte gestern Abend ein spannendes Erlebnis in einer Diskussion mit Studierenden über das Thema KI. Und da sagte einer der Studierenden in der Runde, dass er seine Hausarbeit immer, also selber schreibt, weil er sagt, er könnte sie ja auch mit von KI erstellen lassen, wobei mit einem Prompt wird er das nicht hinbekommen, also wird er auch mehrfach arbeiten müssen. Aber er sagt, sonst wüsste er, dass das Ergebnis wird in der Form überprüft, als dass er hinterher befragt wird über die Inhalte der Arbeit. Und er sagt, wenn er sie ausschließlich mit KI erstellen würde, dann würde er da entlarvt werden, weil er das Wissen gar nicht hätte von dem, was da drin ist. Und das fand ich eine kluge Bemerkung und vielleicht auch ein Schritt in die Richtung zu gehen, zu gucken, wie wird man in Zukunft Wissen überprüfen von solchen Arbeiten.
Ja, da muss ich gerade dran denken. In der Vorbereitung für den Podcast habe ich den Podcast von Sascha Lobo gehört und der hatte Bob Blome zu Gast und der hat Kant zitiert. Da hat er gesagt, beim Lesen denkt jemand für dich. Und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Der Studi hat selber reflektiert, okay, wenn ich diese Arbeit jetzt nicht selber schreibe, mir das Wissen nicht selber erarbeite, dann wird es schwierig. Und ich glaube, so ähnlich haben schon Generationen vor uns gedacht. Auch, wer war das? Sokrates hat auch gesagt, nee, also wenn wir jetzt alles aufschreiben, dann geht ja das sich selber Dinge merken und einprägen verloren. Und wo kommen wir denn da hin, wenn die Jugend jetzt nur noch schreibt? Also ich finde es total spannend zu beobachten. Es ist in jeder Generation irgendwie eine neue Kulturtechnik. KI wird wahrscheinlich auch zur Kulturtechnik werden. Gibt die dann ja erstmal kritisch hinterfragt wird und am Ende benutzen es dann alle. Aber wie ist die Frage? Ne? Da wollen wir auch heute auch drüber reden. Wie verändert KI unsere Wissenswelt? Ich glaube, Chris wollte gerade noch was dazu sagen.
Ja, gerade zu dir, also ich denke gerade, ja, wahrscheinlich sind wir in diesem Moment von dem soziale Konstruktion, Social Construction of Technology, es gibt unterschiedliche Lösungen, aber keine Lösung ist quasi die Standard. Und das, also keine Ahnung, wir können auch über Fahrrad genau das Gleiche denken. Also das ist die Idee, dass es gibt so unterschiedliche Beispiele und dann irgendwann ist ein Modus das Standard. Aber das natürlich muss nicht immer der Fall sein. Aber um zurück zu dem kritischen Denken zu kommen, ich denke, also es gibt so irgendwie so zwei Sachen, ne? Also diese Post-Pandemic Acceleration also was ich zumindest fühle, also mein Leben halt, also so sehr einfach ist einfach sehr schnell geworden, aber ich denke, das könnte natürlich einfach so Wahrnehmung sein, weil während Pandemie war das irgendwie super langsam, also das weiß ich nicht, aber natürlich, oder zumindest ich denke, wir können da alles das sagen, dass diese sozial, also so die Benutzung von Technologie ist halt schneller geworden, keine Ahnung, ob ihr das auch so seht, aber das ist meine Wahrnehmung. Und dann zu dem kritischen Denken, also zum Beispiel Rosi Braidotti, also sie redet ganz viel darüber, dass natürlich unsere Bedingungen, also wo wir gerade quasi leben, also wir haben gar keine Zeit, um kritisch zu denken. Und natürlich, das klingt irgendwie sehr privilegiert, also ja, okay, ich muss jetzt sitzen und kritisch denken, aber also ich habe zumindest das Gefühl, dass diese KI-Tools jetzt gerade unsere Leben einfach schneller machen und deswegen haben wir halt nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken. Aber ich denke, dass das, ja, vielleicht ist das einfach so Wahrnehmungsdinge und das könnte mir irgendwie nach 10 Jahren nochmal darüber nachdenken. Keine Ahnung.
Das ist etwas, was ich auch wahrnehme, würde ich absolut zustimmen, dass diese Geschwindigkeit sich enorm verdichtet hat. So. Und technologiegetrieben war das vorher schon, also vorher ist für mich der Augenblick der 30. November 2022, bevor ChatGPT auf den Markt gekommen ist, da war das auch schon verdichtet, auch so eine Erfindung wie E-Mails hat uns dazu gebracht, keine Briefe mehr zu schreiben. Aber haben wir deswegen weniger zu tun? Die Auswirkung ist ja, wir kriegen nur mehr E-Mails. Und mit der KI haben wir jetzt das Gefühl, wenn man jetzt bei LinkedIn sich die Postings der Leute anguckt, finde ich, nimmt man sehr stark wahr, dass ganz, ganz viel KI generiert ist oder mit der Hilfe von KI generiert ist. Die haben das alle nochmal gelesen und so, das will ich niemandem unterstellen, aber wir kriegen immer mehr Inhalte, die von KI generiert werden und ja, die ketzerische Frage, haben wir bald KI-Bots, die so denken wie wir, die das überprüfen und sagen, das ist relevant, das musst du jetzt wirklich lesen. Ist Utopie natürlich, aber da reden dann zukünftig dann noch die Bots miteinander. So, weil viel produziert wird, was es auch nicht wert ist, gelesen zu werden. Das ist nicht alles relevant.
Das wäre für mich die Frage, könnte dann unser Wissenserwerb auch immer mehr in Bubbles geraten? Wenn wir mit allem, mit so viel überfordert ja jetzt schon sind, es gibt eine Flut an Informationen und uns dann von KI-Bot sowas kuratieren lassen, meinst du, wir landen dann noch mehr in Bubbles?
Ne, das ist immer der eigene Kompetenzbereich, wo du das einschätzen kannst. So, und in anderen Bereichen kann man sich ja jetzt sehr schnell von null auf ein bestimmtes Kompetenzlevel aneignen. Das ist ja schon eine Fähigkeit, die ich sehr, sehr spannend im Umgang mit KI finde. Um es jetzt aber wirklich zu durchdringen und beurteilen zu können, hilft es ja nicht, wenn ich mir schnell Kompetenz aneigne. Also wie würdest du das ergänzen, weil du dich mehr mit Lehre beschäftigst und mit Wissen, professionell?
Ja, ich denke, auf der einen Seite hat KI, Large Language Model im Allgemeinen, haben schon die Möglichkeit, dass man relativ schnell erste Schritte in einem bisher unbekannten Gebiet machen kann. Man kann sich sehr leicht Inhalte, Fragen beantworten lassen, die ich vielleicht vorher mir aufwendig in Büchern nachschlagen müsste. So kann ich sie sehr niederschwellig Informationen darüber bekommen, auch Lerninhalte vielleicht auch in dem Bereich generieren lassen. Auf der einen Seite habe ich halt immer die Herausforderung, wenn ich mir KI-generierte Lerninhalte erstellen lasse, bin ich mir denn sicher, dass ich mir die richtigen Inhalte erstellen lasse? Sind das die relevanten Inhalte? Worüber möchte ich mich denn überhaupt vielleicht weiterbilden oder einlesen? Und auf der anderen Seite, nur weil ich vielleicht mir die Inhalte einmal durchlese, bin ich noch selber nicht zwingend in der Lage, da die Kompetenzen auch erwerben zu können und darauf praktisch aufbauen zu können. Also nur weil ich viele Informationen habe, heißt es nicht, dass mein Lernprozess besser wird, sondern ich kann auch damit überfordert sein beispielsweise. Oder ich beschäftige mich mit ganz vielen einzelnen Lernbereichen, aber nur ganz kurz. Das heißt, es kommt, glaube ich, schon sehr darauf an, was jeweils sagen die individuellen Ziele sind. Wenn ich so an Schulbildung denke oder an das Studium, bei dem ich eben schon sehr klar strukturierte Lernprozesse habe, funktioniert das Lernen sicherlich anders, als wenn ich später in der Weiterbildung oder im Privaten mich mit bestimmten einzelnen Inhalten beschäftigen möchte. Das heißt, wir haben schon hier eine sehr große Bandbreite, in der es bestimmte Tätigkeiten geht. Wenn ich an den Alltag denke, ich möchte irgendwie eine bestimmte Fähigkeit erlangen, ich möchte handwerklich etwas machen, ich möchte irgendwas Bestimmtes kochen und ich kann das vorher nicht, kann ich mir jetzt vielleicht ganz einfach eine Anleitung generieren lassen und ich kann mein Ziel erreichen. Ob das jetzt mit den Grundlagen der Statistik so gut funktioniert, wenn ich vorher mich da gar nicht beschäftigt habe, kann man vielleicht hinterfragen. Es kann auch funktionieren, aber es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was, in welchem Bereich ich bin, welche Lernziele ich habe und ob die auf bestimmten Grundlagen aufbauen, die ich vielleicht vorher schon irgendwie erworben habe, oder ob es Inhalte sind, die ich aus dem Alltag ganz leicht transformieren kann oder anwenden kann.
Ja, ich muss noch ein bisschen über diese kritische Denken nachdenken. Genau, vielleicht ein Ding, worüber ich gerade gedacht habe, ist, dass vielleicht, also genau wie, was du gesagt hast, gerade das, also mit dieser erste Schritt mit KI könnte ich einfach sehr viel, sehr wenig über sehr viele Sachen so schnell wissen. Also so. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, also das produziert auch dieses Modus, ne? Also dass wir irgendwie, es gibt ein bisschen so das Demand, Nachfrage, ja, Nachfrage, also das, also in diesem Modus zu leben, das ist vielleicht ein Ding. Und natürlich, was ich auch ein bisschen sehe, aber wieder vielleicht könnt ihr darüber besser reden, ist das, also diese Fascination, diese Excitement mit der Technologie ist halt so groß, dass es, also für mich zumindest, ich habe das Gefühl, dass es nicht so kritisch gedacht ist. Also was sind die Modelle, die wir benutzen, oder wo kommt diese Information her? Also wenn wir so wieder zu den Chatbots kommen, zurückkommen, dann, also natürlich diese Information, was da rauskommt, basiert auf die Antworten von den Leuten, die Raum haben, das zu sagen. Und also es gibt bestimmte Leute, die mehr Raum dafür haben. Und also weißt du, das wird dann reproduziert. Und ich denke, wir brauchen mehr kritische Denken, um das zu verstehen. Und vielleicht. Ja, vielleicht nicht. Ja, genau. Das wollte ich sagen.
Gibt es da Möglichkeiten, Sebastian, du beschäftigst dich ja auch mit KI in Schule zum Beispiel, das mit didaktischen Konzepten zum Beispiel zu beantworten? Also wie denkt man über KI nach? Das muss man ja auch erstmal lernen.
Ja, genau. Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass was man als AI-Literacy bezeichnet, also die Fähigkeit, KI anzuwenden, aber auch zu verstehen, was da passiert und damit einfach im Alltag umzugehen, dass das, glaube ich, sehr wichtige Punkte sind, die einfach, genau, die erlernt werden müssen. In Schulen wird sehr viel, oder Schülerinnen und Schüler arbeiten nach Erfahrungen einfach auch sehr viel mit KI. Sie nutzen KI zu Hause beispielsweise, um bestimmte Sachen beispielsweise aus der Schule auch vielleicht auch zu lernen, sich Übungsaufgaben generieren zu lassen, manchmal aber auch auf Lösungen generieren zu lassen oder Ähnliches. Genauso wie das auch in Hochschulen passiert oder auch im beruflichen Leben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man aber natürlich auch erstmal lernen muss, kritisch zu hinterfragen, was bekomme ich denn eigentlich für Inhalte? Ist die Antwort, die ich bekommen habe, ist das eine gute Antwort? Beantwortet das meine Frage? Und hilft es mir dabei, eigentlich mein Ziel zu erreichen? Gerade wenn ich an Bildungsprozesse denke, an Schule, eigentlich ist ja das Ziel, dass man selber Kompetenzen erwirbt, Wissen erlernt oder ähnliches. Das heißt, das Ziel ist nicht zwingend, eine Aufgabe zu beantworten, sondern eigentlich ist das Ziel, dass ich selber mich weiterentwickle. Und genau das stehe ich vielleicht heute vor einer viel größeren Herausforderung, weil ich auf den ersten Blick mit einem minimalen Zeitaufwand eben Aufgaben erledigen kann, wobei eigentlich ja eben nicht das Ziel ist, diese Aufgabe zu erledigen, sondern die Aufgabe, das Ziel, man möchte Schülerinnen und Schüler, Studierende dazu bringen, dass sie sich mit den Inhalten beschäftigen, damit sie lernen. Und das heißt, gerade da hat man, glaube ich, eine große Herausforderung, das weiter zu vermitteln. Das ist, glaube ich, auch übertragbar auf Unternehmen. Wenn ich in einem Unternehmen oder in der Verwaltung KI einsetze, mache ich das ja nicht zwingend dazu, dass die Person viel Freizeit hat, dass sie einfach nichts anderes macht, sondern ich möchte vielleicht erreichen, dass ich genau eigentlich erreiche, dass ich mit den schwierigen Problemen, dass ich mich damit beschäftigen kann, dass ich vielleicht mehr Zeit habe für wichtige Dinge, die ich viel stärker durchdringen kann. Oder wenn man das Thema Fachkräftemangel denkt, ist auch ein ähnlicher Punkt. Wenn ich eben zu wenig Personal habe, um Aufgaben zu erledigen, kann mir KI hierbei helfen, aber ich muss vielleicht sehr genau auswählen, wo kann KI mich unterstützen, wo kriege ich vielleicht auch gute Ergebnisse, weil es eben ja auch schon sehr stark auf die Qualität ankommt.
Wo da auch dann auch die Grenzen da sind, ne? Weil das ist halt das Wesen der Large Language Models, dass das immer das nächste wahrscheinliche Wort ist, die keine Plausibilitäten bedenken, die kein Gedächtnis in unserem Sinne haben, also auch nicht lernen, sondern jeder Chat fängt bei Null wieder an, es sei denn, ich habe sie als Bot trainiert, das ist ein anderer Case, aber gerade in Verwaltungen, in Unternehmen ist ja schon wichtig, dass das Ergebnis, was rauskommt, dass das verlässlich ist. Ja, wenn es darum geht, ein bisschen zu brainstormen und im Marketing irgendwas zu machen, ist das nicht wichtig. Das kann der oder diejenige, die das beurteilen. Aber bei anderen Sachen in der Verwaltung ist es schon wichtig. Und das ist ja der Zuverlässigkeit, ist eins des Wesen der Hochschulverwaltung und anderer Verwaltungen, auch in Unternehmen. Verlässlichkeit, Genauigkeit, Sicherheit. Und da sind die Models tatsächlich ja in vielen Bereichen noch nicht so weit, dass man sie bedenkenlos einsetzen kann.
Ja, ich denke, dass sich da eben einfach die Tätigkeiten auch vielleicht verändern. Ich kann eine KI nutzen, die kann mich dabei unterstützen. Das heißt, vielleicht muss ich manche ersten Schritte nicht mehr manuell ausformulieren, aber vielleicht ist meine Tätigkeit teilweise sogar komplexer, weil ich plötzlich prüfen muss, ob Sachen, die vielleicht schnell erstellt wurden, vielleicht auch in einer großen Anzahl, ob die den Qualitätsanforderungen entsprechen, ob sie eben erstmal richtig sind, ob sie adäquat sind für den entsprechenden Anwendungsfall und so weiter. Also es kann einfach sein, dass wir eine Verschiebung haben der Tätigkeiten. Das trifft sowohl auf Bildung zu, also aufs Private, aber eben auch auf die Anwendung in Verwaltung oder in Unternehmen.
Was auch, und das erleben wir ja gerade am Arbeitsmarkt, dazu führt, dass der Bedarf, die Nachfrage nach Senior-Mitarbeitenden gleichbleibend groß ist und dass Junior-Mitarbeiter, also in Beratungsgesellschaften oder sowas, die ja zu Tätigkeiten erledigen wie PowerPoint erstellen, wie analysieren, Marktrecherchen machen, dass die extrem abgenommen haben und dass die mittlerweile Schwierigkeiten, das kannten wir ja bisher so die letzten Jahre nicht, es nicht so einfach haben, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Es ist schwieriger geworden. Und das ist eine Auswirkung davon, die wir jetzt merken. Im Seniorenbereich, also die fachkompetenten Leute braucht man nach wie vor, aber die Junioren haben es schwierig.
Chris, meinst du, das ist in der Musik auch so? Also ich meine, in der Musik muss man ja per se auch schon gefühlt Allrounder sein, um sich durchzusetzen. Kommt da mit KI dann jetzt noch was dazu? Also wird das Tempo da jetzt auch noch schneller?
Ich habe gerade darüber ein bisschen nachgedacht, dass also natürlich, wenn man so Kunst macht, dann geht es nicht darum, um Aufgaben zu lösen. Also es gibt nicht so, okay, ich will jetzt eine perfekte Musikstück machen. Also das geht nicht darum und ich denke, deswegen ist diese ganze, also genau dann muss ich da zurückkommen, dass also wir, also ich zumindest und also meine Kolleginnen, also wir beschäftigen uns sowieso mit Technologie und mit dem Agency von der Technologie. Und ich denke, was ich gerade dachte, ist, also du Sebastian, du hast irgendwann gesagt, dass die, ich weiß gerade nicht, ob ich das so richtig verstanden habe, aber dass die Idee ist, dass also wie können wir eine Antwort bekommen von KI, das irgendwie so sehr menschlich ist oder zumindest, also nicht sehr menschlich, aber zumindest irgendwie nicht so, wie heißt das, so dass das irgendwie Sinn macht für uns als Menschen. Das bitte kommentiere gleich. Aber natürlich gibt es dann auch die andere quasi Ebene, zumindest in kreativer Arbeit, aber das muss ja irgendwie gar nicht menschliche Musik sein. Also das könnte auch irgendwie, also damit beschäftigen wir uns auch, also diese Machine Listening, also nicht nur Machine Learning, sondern auch Machine Listening. Und ich denke, da kommt auf jeden Fall sehr interessante so Lösungen, die also ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich kein Maschine bin. Oder ja, man kann auch sagen, dass wir alle Maschinen sind, aber genau dieses Zusammenspiel, das also kann, also genau wieder, es gibt auch sehr, so irgendwie Kunstwerke, die ich muss denken, so, oh, also das ist wirklich schlimm, aber das muss nicht der Fall sein. Aber ich, also dieses Wochenende war ich beim Festival und da habe ich genau ein Stück angesehen, wo es sehr viel über diese Slope war, also so sehr viele Videos von AI gemacht wurde und ich war so, wow, also das sieht aus wie so eine Mischung von irgendwie so Nightmare Material, also und natürlich, also es gibt, also ich muss sagen, es gibt sehr viel Kritik und ich würde das gar nicht irgendwie, also ich würde sagen, ich bin eher so kritische Seite als optimistische Seite, aber ich, irgendwie war ich auch so, wow, das ist tatsächlich ganz cool, auch also einfach so das vorstellen zu können. Aber natürlich dann soziale und politische Ebene, das kommt dazu, also das, ja, genau.
Sind wir kurz alle erschlagen. Nein, aber es sind ja wichtige Gedanken. Wie stellen wir denn sicher, dass das Wissen, das wir uns jetzt über KI erwerben, früher haben alle Wikipedia benutzt, jetzt benutzen alle ChatGPT oder andere Sprachmodelle, wie stellen wir das denn sicher, dass das auch stimmt? Also wie überprüfen wir die Antwort? Sind das auch so Dinge, die wir jetzt nochmal neu lernen müssen? Sebastian?
Ja, ich würde sagen, es ist eine herausfordernde Frage. Im Prinzip muss ich das Gleiche machen, was ich früher auch gemacht habe. Ich muss kritisch hinterfragen, das, was ich lese, was ich sehe, ob das erstmal der Wahrheit entspricht oder zu dem auch passt, was ich erwarten würde. Je nachdem, was es jetzt genau ist. Als Beispiel, wenn ich denke, dass bei Fotos, seit vielen Jahren werden Fotos nachbearbeitet. Sehe ich darin die Realität oder sehe ich ein nachbearbeitetes Foto? Auch da konnte ich mich schon immer fragen, was wurde hierbei verändert? Jetzt haben wir halt die Herausforderung, dass KI sehr gute Bilder generieren kann und jeder bzw. jede kann das ganz einfach machen. Also wir haben einfach eine größere Fülle an Bildern beispielsweise oder jetzt auch an Texten, die generiert wurde. Also vielleicht ist es einfach nochmal wichtiger, sich noch häufiger damit zu beschäftigen. Muss ich das jetzt hinterfragen? Vielleicht sollte ich es jedes Mal machen. Vielleicht gibt es auch Bereiche, wo ich sage, ich muss es vielleicht im Privaten auch nicht immer hinterfragen. Wenn ich mir ein Kochrezept generieren lasse, muss ich hinterfragen, ob das allerbeste Kochrezept ist, das es gibt. Mir persönlich reicht es wahrscheinlich aus, wenn es alles ist, was mir schmeckt. Und in anderen Bereichen, im medizinischen Bereich oder in vielen anderen Bereichen, ist es vielleicht auch ganz wichtig, es muss eben hundertprozentig korrekt sein. Ich möchte nicht, dass es nur ungefähr stimmt. Und ich glaube, dass man eben genau hier auch diese Abwägung vielleicht auch mit der Zeit lernen muss. Wie viel Zeit möchte ich investieren, um herauszufinden, inwieweit ist etwas korrekt? ich möchte nicht bei jeder Antwort drei Bücher lesen, um herauszufinden, ob jetzt die Antwort hundertprozentig korrekt ist. Das heißt, auch hier diese Priorisierung ist, glaube ich, wichtig und sich zu hinterfragen, ja, wie schätze ich das ein, wie komme ich vielleicht auch schnell zu einer Einschätzung, ob ein Text, ein Bild, ein Video erwartungskonform korrekt ist oder nicht.
Inklusive dessen, also was wie ein Studium ja schon immer war, dass man Quellen oder überprüft hat und auf Mehrfachquellen überprüft hat. Ich glaube, die Arbeit wird sich uns nicht erspart bleiben durch KI. Ich kann schneller zu Ideen kommen, wo ich in welche Richtung ich recherchieren muss, aber letztendlich muss ich dann ja irgendwann mal zum Original der Quelle kommen, um dann wirklich sicher zu sein, dass das, was ich abgegeben habe, auch wissenschaftlich fundiert ist. Und das wird uns ja nicht abgenommen. Und selbst wenn es ein Chatbot gäbe, der Quellen überprüfen kann, das gibt es ja, das ist ja auch, der mir das Zitat auch anzeigt, ich muss letztendlich irgendwann schon noch mal ins PDF auf Seite 61 geguckt haben, ob es dort wirklich steht.
Du hast vorhin von den LinkedIn-Posts erzählt, die häufig KI-generiert sind. Wenn ich daran denke, habe ich natürlich eine ganz andere Art von Qualitätskontrolle. Wenn ich mir einen Post generieren lasse, muss ich nicht zwingend die Quellen prüfen, weil ich habe ihn ja selber mit erstellt, aber ich muss vielleicht trotzdem prüfen, ob der sprachlich zu dem passt, was ich vermitteln möchte, was die Aussage ist. Also auch hier habe ich Arten von Qualitätskontrolle, die nicht nur sich auf Quellen beziehen, aber natürlich auf das Ergebnis ganz anders sein können. Es kann wahrscheinlich in der Musik ähnlich sein. Würde ich jetzt irgendwie KI-generierte Musik haben, wenn ich die Person bin, die die Musik erstellt habe, muss ich ja trotzdem irgendwie prüfen, ist das das, was ich haben möchte? Ist es das, was ich irgendwie veröffentlichen möchte? Oder entspricht das dem, was das Ziel meines Erstellungsprozesses war?
Also ja, das müssen wir sowieso immer fragen, ne? Aber ja, genau, ich musste noch darüber denken, also diese, ach wow, jetzt kommt nur die englische Wörter, Reappropriation von Technologie, genau, sich aneignen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, also wie das mit KI geht, aber also das machen die KünstlerInnen immer. Ne? Also keine Ahnung, wir nehmen so eine Biosensoren, die irgendwie für Herzschlag gemacht wurde und dann machen wir Musik damit. Und deswegen ist das genau wieder, ich denke, also ja, das kommt darauf auch an, welche Musik machst du. Und natürlich wissen wir, dass es so irgendwie perfekte Mastering-Technologies gibt. Und ich denke, da könnte wahrscheinlich AI ganz viel einfach helfen, so, okay, irgendwie so analysieren, okay, also das irgendwie das Bass ist zu viel oder was, keine Ahnung, sowas. Aber zumindest, wenn ich anfange, Musik zu machen, ja, es gibt nicht so wirklich ein Ziel. Also es gibt keine korrekte Musik. Und das geht eher auch darum, also okay, was war mein Gefühl, wie war das zusammen mit Publikum. Also weißt du, es gibt so ein Spiel von sehr vielen unterschiedlichen Agencies, die zusammenkommen. Genau, aber dann, also dann, wenn wir über dieses Suno-System reden wieder, also dann können wir sagen, ja, okay, es gibt so vier Takte und irgendwie hat dieses Suno-System, keine Ahnung, 12 mehr Noten reingeschrieben und das ist einfach falsch, also in diesem System. Aber dann könnte man vielleicht fragen, okay, vielleicht wollte Suno improvisieren. ja, okay, das ist ein Witz, aber... Ja, und vielleicht, also damit beschäftige ich mich auch, also okay, also natürlich diese ganze Bild, also die Video von AI und so, also dann kommen wir wieder zu der Frage, also was gilt als Wahrheit? Und ich denke, also das war sowieso immer der Fall, aber jetzt ist das einfach so irgendwie sehr... schnell mehr kompliziert geworden. Also wenn wir über Medizin denken, dann, also das war halt immer der Fall, dass nur männliche Körper untersucht waren. Also das war quasi der Standard. Und Und irgendwie die weibliche Gruppe hat dann so Hysterie. Und also wir wissen das, okay, das war irgendwie wahr, aber nicht mehr. Und ich denke, die Fragen sind einfach sehr, sehr wichtig gerade, weil gerade sind wir genau in diesem Zeitpunkt, wo, also wir wissen, was in Politik gerade passiert. Also wir können gar nichts irgendwie wahrnehmen. Und ich denke, so von Private-Erfahrung, das also macht einfach sehr viel mehr irgendwie Stress. Also okay, was kann ich jetzt glauben? Ja.
Ich würde gerne noch von euch wissen, du hast ja gerade schon so ein bisschen auch das Politische angesprochen. Wie verändert denn KI auch den Zugang zu Wissen? Also wird es dadurch demokratischer? Das hat man ja damals bei Einführung World Wide Web auch gefeiert. Ja, wir werden jetzt, das Internet wird demokratisch und toll. Ist es nicht nur, aber kann auch. Was wären eure Gedanken dazu? Erschlagene Gesichter.
Na, es ist, also was wir wahrnehmen, Chris hat es eben gesagt, ist die sich immer schneller drehende Geschwindigkeit, wo wir Menschen das Gefühl haben, das übermannt uns, weil man allein schon mit den News in bestimmten abgegrenzten Bereichen schon nicht mehr hinterherkommt. Ich monitore das Thema generative KI sehr intensiv seit 3 Jahren, wo ich auch Spaß dran habe. Aber die Neuigkeiten jeden Tag aufzunehmen, das gelingt mir nicht mehr. Ich habe irgendwann gesagt, stopp, das funktioniert so nicht. Da kommt man also nicht mehr hinterher. Dieses Überrolltwerden, so diese Masse an Informationen, die kommt. Ich glaube, das Gefühl haben wir alle gerade so in der Gesellschaft. Wir können das noch nicht so richtig festmachen. Und das macht auch was mit unserer Gesellschaft. Der Geist ist aus der Flasche. Es wird uns verändern, in welche Richtung vermag ich nicht zu sagen, aber auch unsere Gesellschaft wird transformiert und damit hat das auch politische Auswirkungen. So, und viele, was mal die aktuellen Tendenzen, die man weltweit beobachten kann zur autokratischen Regierung, die Menschen haben Sehnsucht nach Ordnung. Und wir erleben eine riesige Unordnung gerade und eine Transformation und versuchen ja immer, das hat es ja auch in der Vergangenheit gegeben, immer an Bestehendem festzuhalten und jetzt noch zu fördern, wie können wir das noch machen, auch im Energiebereich oder auch im Arbeitsbereich. Es ist ja so, wie können wir alte Arbeitsplätze erhalten? Und Transformation hat es gegeben, das ist normal. Das ist kein schöner Zustand, weil das mit Veränderung zu tun hat. Mit Change, das ist auch das, was auf Mikroebene in Unternehmen, in Organisationen passiert gerade. Es macht vielen Angst. Ich glaube, man kann damit umgehen. Also man muss einen Weg finden, damit umzugehen. Auch den Leuten zu sagen, auch aufzuzeigen, wo die Grenzen von KI im Augenblick noch sind. Und das finde ich ganz spannend und würde mich auch mal die Meinung von dir, Sebastian, interessieren. Es gibt Yann LeCun, das ist so einer der einflussreichsten KI-Influencer weltweit. Und er ist wissenschaftlicher Chef von Meta und Professor an der New York University. Und er kommt von der Sorbonne, er ist Franzose ursprünglich. Und dem habe ein Zitat von ihm gelesen auf X, was sehr oft geteilt wurde, da ging es um allgemeine künstliche Intelligenz und wie weit wir davon entfernt sind, was er meint. Und er persönlich schrieb, dass wir sehr weit davon weg sind, brachte als Beispiel, er sagt, wir sind heute in der Lage, einem 17-jährigen Menschen innerhalb von 3 Monaten das Steuern eines Autos beizubringen und ihn dazu befähigen, einen Führerschein zu machen. 3 Monate, 5 Monate, die Zeit ist nicht egal. Dann sagt, guckt mal bitte im Verhältnis, wie lange arbeiten wir an dem Thema autonomes Fahren? Wie viele Abermilliarden sind da reingeflossen? Und wie weit ist es heute? Und was gab es da schon für Prognosen vor 7 Jahren? ja, dass das kurz davor ist und alle Taxifahrer sind arbeitslos und LKWs werden autonom fahren. Ich habe das noch nicht gesehen. In San Francisco fahren Waymo-Taxis rum. Das ist okay, das ist ein erster Schritt. Aber sind wir noch weit davon weg, dass das komplett so stattfindet? Und dass diese Aussage, und dem Mann traue ich eine Menge mehr Kompetenz zu, was die Einschätzung dieser Situation betrifft, als mir persönlich. Und das ist etwas, was mich persönlich beruhigt. Und ich glaube, da sind wir noch weit weg davon.
Ja, ich würde auch davon ausgehen, dass das Thema einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, die alles lösen kann, vergleichbar wie Menschen, noch weit entfernt ist. Es ist gerade nicht zu erwarten, dass wir jetzt morgen so eine Art von KI haben können oder haben werden. Genau, um nochmal ein bisschen zur Frage auch zurückzukommen. Ich denke, dass KI, gerade Large Language Models in verschiedenster Form, auch in vielen Bereichen auch positive Effekte haben kann. Gerade Sprachbarrieren, die wir haben, wenn ich an irgendwie geschriebene Texte denke, es ist plötzlich für jeden oder jede möglich, Texte Korrektur lesen zu lassen innerhalb von kürzester Zeit. Und das mehr oder weniger kostenlos. Wenn ich früher denke, da musste vielleicht eine Lektor, eine Lektorin engagiert werden. Wenn ich an Schule beispielsweise denke und dort Hausarbeiten geschrieben werden mussten, je nachdem, wenn Eltern in der Lage waren, einem dabei zu unterstützen, gebe ich vielleicht eher einen guten Text ab, weil der sprachlich geprüft wurde, man mit Eltern darüber diskutiert hat. Wenn ich aber vielleicht keine Eltern habe, die mich genau dabei gut unterstützen können, habe ich einen viel schwierigeren Stand gehabt. Jetzt durch KI kann es möglich sein, dass ich vielleicht, wenn ich die Aufgabe selber gearbeitet habe, mir trotzdem eine KI als Feedback, als Unterstützung mit heranziehen kann. Das heißt, es gibt sagen verschiedene Dimensionen davon, ob wie KI eingesetzt werden kann, wie KI eben auch in der Breite eine Unterstützung sein kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch große Gefahren haben, wenn Texte automatisiert generiert werden können. Im politischen Bereich kann sowas beispielsweise ja auch der Fall sein.
Ich würde jetzt gerne eine kleine Abschlussrunde machen und euch fragen, was wünscht ihr euch in Bezug auf KI für die Zukunft? Wie soll der Wissenserwerb in Zukunft aussehen?
Ja, ich glaube, wenn ich an das Thema Bildung denke, sollte man nicht nur von der Technologie aus denken, sondern sich eher überlegen, was ist mein Lernziel, was möchte ich erreichen, was möchte ich lernen und sich dann Gedanken machen, wie kann ich mein Ziel entsprechend erreichen. Das kann mit Hilfe von KI sein, das muss aber auch nicht. Lernen ist oft auch hat viele soziale Aspekte. Und ich denke, wir sollten im Bereich der Bildung passende Lehr- und Lehrmöglichkeiten wählen, die für die Ziele oder die Zielerreichung den Weg des Lernens die passenden sind.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich würde mal die Perspektive der Unternehmen und Organisationen einnehmen, wo das spannend festzustellen ist, dass der CEO oder Geschäftsführer heute das Gleiche weiß über KI wie der Auszubildende. Der weiß nicht mehr. Ist auch der Grund und ein Hemmnis im Augenblick, warum Unternehmen und Organisationen KI nicht denken können und deswegen nicht einführen. Es ist ein wesentliches Hemmnis davon. Und ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen das realisieren und dieses Know-how-Defizit möglichst schnell aufholen, um das auch Produktivität steigernd bei sich einzusetzen, weil wir brauchen es. Es geht nicht mehr darum, es geht jetzt noch darum, dass die Arbeit überhaupt noch erledigt werden kann. Und du hattest das eben gesagt, bei den kleinen Aufgaben hilft die KI schon heute und nachhaltig. Und in der Summe bringt das Produktivitätsfortschritte. Und die Frage für Unternehmen, Organisationen ist ja im Augenblick nicht, tue ich das oder tue ich das nicht, warte ich erst mal ab, was wir in der Vergangenheit hatten, sondern was passiert, wenn mein Nachbarunternehmen oder mein Wettbewerber das kann und ich kann es nicht. Das ist ja die Frage. Es gilt auch runtergebrochen für ArbeitnehmerInnen, für Studierende. Was ist, wenn mein Kommilitone das sehr gut kann und ich kann es nicht? Das ist die Frage.
Was wünschst du dir für die Zukunft, Chris?
Ja, okay, also die Zukunft sieht sehr scary aus gerade, ne? Und was kann ich sagen? So Liebe, nein, aber von dem KI her, also natürlich eine große Frage ist trotzdem, also wir müssen uns wahrscheinlich mehr beschäftigen, also wer sind die Leute, die Meta oder OpenAI oder sowas alles also kreieren, also, und was sind ihre Motivationen? Und ich denke, also gerade gibt es schon diese Term Tech-Tumors, und also die sehr reichsten Leute, also die sind irgendwie auch Tech-Tumors, das heißt, die glauben selbst nicht in was sie sagen. Also in diesen Promises, dass wir haben alle sehr viel Zeit und irgendwie alles wird so super cool. Und natürlich, also das wäre irgendwie, ich denke, also genau, also du hast das auch, Sebastian, gesagt, diese, wie heißt das, Literacy, also einfach besser zu verstehen, wie kann man mit Technologie umgehen. Und vielleicht letztendlich müssen wir auch denken, also genau das ist das Problem. Okay, es gibt so viele Informationen, wir wissen gerade nicht, also was für Information wahr ist und was nicht und so und so und so. Und also natürlich wird die Reaktion Stopp sein, aber das ist schlimm. Also das ist schlimm. Also wenn ich sage Stopp, ich werde gar keine News mehr also gucken, also das produziert natürlich die Ideologien, die Kontrolle übernehmen können. Und also zu dem Demokratie zurückzukommen, also ich denke, gerade ist das eher der Fall, dass Demokratie braucht Common Sense irgendwie, und es gibt kein Common Sense gerade, oder keine Ahnung, vielleicht ist nur das mein Gefühl, aber also wenn wir so über, keine Ahnung, Influencers oder alle diese sehr große Topic nachdenken, also es gibt keinen Common Sense, und das heißt, dass es gibt auch keine Demokratie, und ist Demokratie Standard, das geht runter gerade, und darüber müssen wir nachdenken, denke ich.
Sehr kritisch hinterfragt und nachgedacht, sollten wir alle drüber nachdenken. Ich nehme jetzt von heute mit, die Leitfrage war ja, wie verändert KI unsere Wissenswelt? Und ich nehme mit zum einen, dass wir uns fragen sollten, wie nutzen wir es? Wofür nutzen wir es? Was sind die Ziele überhaupt, warum wir es benutzen? Wir sollten uns natürlich auch nicht abhängen lassen, Stichwort die Unternehmen. aber ich glaube, wir dürfen uns auch mal eine Verschnaufpause gönnen und die Schnelligkeit ein bisschen runterfahren, drüber nachdenken. Das würde ich mir zumindest wünschen. Ich sage vielen lieben Dank und würde dann jetzt auf Wiederhören sagen. Bis zum nächsten Mal.
Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.